Wer kennt Marco Rose? Kennt jemand Marco Rose? Niemand? Pierre bestimmt, oder? Wer ist das? Von? Dankeschön. Das ist der Fußballtrainer von Borussia Mönchengladbach, meiner Lieblingsmannschaft. Leider gestern verloren. Ist übrigens aus Leipzig und auch ein bekennender Christ. Diese Woche wurde bekannt, Marco Rose wechselt im Sommer nach Dortmund. Also als Trainer, ja. Das hat viele Gladbach-Fans sehr verärgert und sie haben dann im Internet geschrieben, Verräter, Judas. Also sie haben ihrer Wut freien Lauf gelassen. Judas. Ein geprägter Name, ich habe es überlegt, so würde ich mein Kind wahrscheinlich nicht nennen. Keine Sorge, wir sind nicht schwanger, aber man kann ja immer schon mal überlegen. Ja? Aber Judas spielt keine Rolle für uns. Also würde ich auch vielleicht niemandem unbedingt empfehlen, das arme Kind. Judas ist ein Schimpfwort geworden. Judas steht für Verrat. Marco Rose ist für die Gladbach-Fans unten durch. Mal gucken, ob er bis zum Sommer durchhält. Um Judas geht es heute in unserem Bibelwort, im Johannesevangelium, Kapitel 13. Johannesevangelium ist höchst interessant. Da ist die letzten Tage von Jesus, ja der letzte Tag, auf 6 Kapitel gestreckt. Kapitel 13 bis 19, die sogenannten Abschiedsreden. Höchst interessant, was Jesus seinen Freunden alles noch mitgeben möchte. Abschiedsworte, eine letzte persönliche, intime Feier, könnte man fast sagen. Es beginnt mit der Fußwaschung und dann kommt das letzte Abendmahl. Und dort ist unser Bibelwort. Es ist eine eigenartige, eine dramatische, eine besondere Szene, wie aus einem Film. Wir hören Worte aus Johannes 13, Vers 21 bis 30. Nach der Basisbibel. Jesus war im Innersten tief erschüttert. Er erklärte seinen Jüngern, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht er? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, der lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Und Jesus nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, kauf ein, was wir fürs Fest brauchen. Oder sie dachten, Jesus hat ihm aufgetragen, etwas den Armen zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Eine spannende, höchst interessante Geschichte, wie ich finde. Eine Szene, die viele Fragen aufwirft. Ich kann jetzt gar nicht über alles sprechen. Gottesdienst soll eigentlich auf eine Dreiviertelstunde begrenzt sein. Mal sehen, ob wir das schaffen. Aber ich habe 3 Impulse, 3 Gedanken, die mich bewegt haben bei diesen Worten. Und meine Hoffnung, mein Gebet ist, dass vielleicht mindestens ein Impuls für jeden etwas ist. Erstens, wer ist der Verräter? Man muss sich das vorstellen, du sitzt im ganz vertrauten Kreis und sprichst über eine Gefahr, aber die Gefahr kommt nicht von außen, sondern von innen. Einer aus der privaten Runde, aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Freundeskreis. Die ganze Atmosphäre des Miteinander ist doch dadurch vergiftet. Ein Vertrauensbruch. Man kann sich ja fragen, warum denn eigentlich Judas? Hat doch irgendein Römer machen können, oder? Die Freunde schauen sich in die Augen, wer ist es? Johannes und Petrus, die gucken sich so an und sagen, tu mal Jesus ein bisschen angucken und frag den mal, wer soll denn das sein? Interessant ist, es ist ihnen Angst ins Gesicht geschrieben, und zwar allen 12. Denn keiner kann ausschließen, dass er mal es richtig gemacht hat. Keiner weiß, ob er immer den richtigen Ton angeschlagen hat. Ist doch krass. Hier ist keine Beschuldigung. Ey, der hier, der ist es bestimmt. Das könnte man den Jüngern zutrauen, ja? So sind die ja oft drauf. Aber hier, alle 12 sind tief betroffen. Könnte ich es sein? Wäre es nicht doch möglich, dass ich es bin? Aus dem engsten Kreis. Aus der äußerlich sichtbare Nähe zu Jesus darf niemals eine fleischliche Sicherheit abgeleitet werden. Es erfüllt sich hier das Psalmwort 41. Das zitiert Jesus ein paar Momente davor direkt. Da heißt es, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Es ist leider oft das Geheimnis des Bösen, dass es nicht von weit draußen kommt, sondern von innen. Der Satan kommt aus der engsten Umgebung Gottes, der Antichrist aus der Nähe der Gemeinde. Die anderen haben vielleicht gedacht, er war doch einer von uns. Ja, Menschen, die Böses tun, sind immer einer von uns. Und es stellt sich nicht die Frage, warum tun die anderen Böses, sondern wozu bin ich eigentlich selbst in der Lage? Denn ich sitze mit am Tisch. Ich sitze mit am Tisch an diesem emotionsgeladenen Abend und ich sitze zwischen den Stühlen, zwischen dem Lieblingsjünger und Judas. Wer bin ich? Wer bist du? Ich kann manchmal liebevoll sein, fürsorglich, treu, die richtigen Worte finden. Ich kann aber auch anders. Ich kann andere verletzen, drehe mich selbst in meiner Welt, lieber um mich. Ich rede über jemanden lieber als mit ihm. Ich bin ein Verräter, manchmal, immer wieder, auch ein Verräter von Jesus. Es ist so einfach, auf Judas zu zeigen, Verräter. Kaum jemand bietet sich so gut an zum Verteufeln wie Judas, gebrandmarkt für immer. Aber Vorsicht, weil ich dann alles Schlechte, alles Böse, alle dunklen Seiten in den anderen lege und meine eigenen dunklen Seiten nicht mehr sehe. Ist doch praktisch. Aber wenn ich mich so nicht mehr selbst erkenne mit meinen eigenen dunklen Seiten, dann können diese gerade ein unkontrolliertes Eigenleben entwickeln. Und dann mache ich vielleicht Sachen, von denen ich nachher dann entsetzt denke, das kann doch unmöglich ich gewesen sein, ich erkenne mich doch nicht wieder. Manchmal sagen wir auch, was hat mich da bloß geritten? Ich kenne solche Momente ganz gut. Wer kleine Kinder hat, aber nicht nur da. Ich kann mir nicht erklären, wie ich so etwas tun konnte, wie ich ungeduldig war, wie ich im Ärger Dinge gesagt habe, anderen an den Kopf geworfen habe, die ich nachher bereue. Zu welchen bösen Worten und Taten bin ich eigentlich fähig? War es der Satan? Wäre das nicht eine gute Entschuldigung? Judas wird aber durch den Hinweis auf den Teufel nicht entlastet. Und ja, es scheint manchmal so, als wäre eine fremde Macht am Werk. Und ja, die Rede vom Teufel kann ein Eingeständnis sein, ich schaffe das nicht allein. Ich brauche Hilfe im Kampf gegen das Böse, auch in mir. Bei allem, es bleibt dabei, auch der Böse muss dem Willen Gottes dienen. Es gibt kein Handeln auf Augenhöhe zwischen Gott und Satan. Der Ausgang ist nicht unentschieden, der ist absolut entschieden. Denn Jesus bleibt auch hier in der Geschichte absolut souverän. es geschieht nicht einfach mit ihm, er wird nicht verraten, sondern er geht ja aktiv darauf zu und sagt, so, kannst jetzt anfangen mit deinem Verrat. Jesus bleibt der Aktive. Er geht selbstbewusst den Weg ans Kreuz. Erstens, wer ist der Verräter? Manchmal nicht nur der andere, manchmal auch ich selber. Es gibt aber manchmal auch das Umgekehrte und das will ich an der Stelle kurz einfügen. Es gibt auch Menschen, die sich selbst übermäßig abgrundtief verteufeln, die sich mit kleinsten Fehlern die eigene Schlechtigkeit groß machen, nichts Gutes an sich lassen und das ist damit nicht gemeint. Deswegen sage ich das nochmal. Es geht nicht darum, sich selber schlecht zu machen, wo es nicht dran ist. Es geht selber, sich im richtigen Licht, nämlich im Licht Jesu zu sehen. Und das hat immer eine Balance zwischen, ich bin bei Gott geliebt und wertvoll und gleichzeitig manchmal bin ich auch ein Verräter. Ich bin ein Sünder, ich bin erlösungsbedürftig. Aber mit dem Finger zeige ich erstmal auf mich. Auch ich kann manchmal ein Judas sein. Zweitens, Judas hat ein falsches Bild von Jesus. Die Frage ist ja, wir sagen immer, Judas ist ein Verräter. Ja, na klar, das wissen wir, aber was hat denn Judas eigentlich gemacht? Er hat der Miliz, der Hohenpriester und der Römer einen Wink gegeben, einen entscheidenden Hinweis, wann und wo sie Jesus ohne Aufsehen verhaften können. Das wollten sie. Einfach so im Tempel oder so, das hätten sie die ganze Woche machen können. Kein Problem. Da war Jesus immer dabei, aber da waren zu viele Leute da. Sie wollten es ein bisschen unter der Hand machen. Früher oder später wäre das vielleicht auch ohne Judas passiert. Aber das war dieser Wink, wo ist Jesus mal ein bisschen abseits der Öffentlichkeit? Wo wäre da mal ein guter Moment, um zuzuschlagen? Was treibt denn diesen Judas eigentlich an, fragen sich Menschen seit vielen Zeiten. Ich weiß es nicht ganz genau, aber vielleicht gibt es einen Namen, eine Richtung, eine Antwort. Judas Iskariot. Iskariot, das kommt von den Sikariern. Das heißt zu Deutsch Dolchmänner. Also Judas, einer der Dolchmänner. Viele meinen, Judas gehörte zu einer Gruppe, zu den Zeloten, die mit großer Sehnsucht die Herrschaft Gottes in der Welt erwarteten. Die Sehnsucht haben wir auch, ja. Aber diese Leute hofften, Jesus wird ein weltlicher Herrscher. Er sammelt eine Streitmacht und treibt die Römer aus dem Land. Mit Gewalt wollen sie Gottes Reich aufrichten. Und Judas und die anderen aus seiner Gruppe, die waren guter Dinge, dass Jesus das macht. Einzug in Jerusalem, sehr gut. Die Massen huldigen ihn, rufen ihn zum König aus, gut. Jesus reinigt den Tempel, macht ordentlich Krawall, das fanden die Zeloten und Judas bestimmt gut. Judas spürt, es geht los. Das Problem ist, danach passiert erstmal nichts. Jesus diskutiert die ganze Karwoche, streitet da über irgendwelche kleinen Fragen. Judas hält Jesus für zögerlich, zu zögerlich. Er will ihn drängen, endlich ernst zu machen. Judas denkt vielleicht so, wenn endlich ein Verhaftungskommando anrückt, dann wird doch Jesus den Befehl geben, loszuschlagen. Judas macht Jesus zum Objekt, zum Handelsobjekt. Was gebt ihr mir, dass ich ihn euch ausliefere? Judas, er führt die entscheidende Konfrontation selbst herbei. Aber die Rechnung geht nicht auf. Jesus wird nicht König, Jesus wird zum Tod verurteilt. Für Judas bricht alles zusammen. Er hat ein falsches Bild von Jesus gehabt. Er meint, Jesus, der muss doch als ein göttlicher, starker Held auftreten. Die äußere Welt wird sich grundlegend verändern. Judas kann sich nicht vorstellen, dass Reich Gottes ganz anders kommen könnte. Dass Jesus am Kreuz der König ist. Ein ohnmächtiger, schwacher, aber der uns genau dadurch retten kann. Das hat er, wie viele andere, bis heute nicht verstanden. Die Hilfe Jesu wirkt bis heute oft verborgen und im Stillen. Judas hat ein falsches Bild von Jesus. Aber ich will nicht nur auf Judas schauen. Wo machst du Jesus zum Handelsobjekt, wo wir nicht zurechtkommen damit, dass Gott sich scheinbar entzieht oder sich verbirgt? Wo erwarte ich Sachen von Jesus und dränge ihn dann, dass er endlich mal das tut? Wo habe ich ein falsches Bild von ihm? Und wo will ich auch der guten Sache so ein bisschen selber nachhelfen. Und zwar, das ist das Gefährlichste, mein eigener Sonderweg. Judas war allein, ohne die anderen, ohne Absprache, ohne Gemeinschaft. Wo versuche ich so ein bisschen meine eigenen Dinger durchzudrücken? Wo habe ich, zweiter Punkt, ein ähnlich falsches Bild von Jesus wie Judas? Und drittens, ganz am Schluss, der letzte unscheinbare Satz. Wer erinnert sich? Was ist der letzte Satz im Predigtext? Ich habe es schon leise gehört, bitte lauter.
Es war Nacht.
Sehr gut. Scheinbar so banal, so unscheinbar. Judas geht hinaus, es war Nacht. Na klar war es nachts, war spät abends, sie haben Abend gegessen, Abendmahl, na klar, wann soll denn das sonst sein? Es ist eine Zeitangabe, die stimmt, es war Nacht. Aber wer das Johannesevangelium kennt, der weiß, bei Johannes ist meistens neben dem offensichtlich vordergründigen eine tiefere, hintergründige Bedeutung dabei. Häufig symbolisch, geistlich steckt da was drin und auch hier. Wir haben das ja beim Abendmahl immer in der Nacht, da er verraten ward. Das ist mehr als eine Zeitangabe. Es war Nacht. Judas verlässt den Raum. Er wird nicht mehr zurückkehren in diese Jüngergemeinschaft. Die Nacht hat ihn verschlungen. In ihm ist Nacht. In seinen Gedanken, in seinem Herzen. Und wer kennt solche inneren Nächte nicht? Ich kenne die. Auch wenn es draußen hell ist und die Sonne scheint. Und auch nicht nur in Corona-Zeiten. In persönlichen Zeiten der Not, in Trauer, in Ängsten, was weiß ich. Wir kennen doch innere Nächte, wo das so trüb wird. Es ist Nacht. Und das ist auch noch mehr als eine Aussage über die innere Befindlichkeit von Judas oder wie es mir selber im Herzen geht. Es ist Nacht, das ist noch größer. Damals, kurz vor Karfreitag, es bricht die Nachtzeit an, in der niemand mehr wirken kann, Johannes 9. Die Stunde und Macht der Finsternis, Lukas 22. Die Nacht der Gottesferne, wo der Mensch nicht weiß, wo er hingeht, Johannes 12. Bis zu dem Zeitpunkt, da war Tag, das heißt Zeit des Wirkens Jesu. Er hat gepredigt und geheilt und so weiter. Es wird jetzt Nacht um Jesus. Er lässt es mit sich geschehen, er wird allein gelassen. Matthäus berichtet doch, dass es für die ganze Welt finster wird, als Jesus am Kreuz hängt. Es ist Weltennacht, durch die Jesus hindurch muss, durch die er hindurchgeht, damit das Osterlicht neues Leben erwecken kann. Unsere Nächte führen zum einzig wahren Licht. Unsere Krisen sind Möglichkeiten, Jesus neu zu erfahren und zu begegnen. Unsere eigene Finsternis, egal woher sie kommt, es wird manchmal finster, sie wird klar und hell und durchleuchtet und erleuchtet. Und zum Schluss, so sitzen wir nicht unbeteiligt da, geht mich nichts an. Wir schimpfen auch nicht von außen aufs Spielfeld, du Verräter, du Judas, sondern wie die Jünger, auch wenn sie nicht alles verstehen, auch wir verstehen nicht alles, aber wir sind betroffen in dieser Passionszeit und fragen uns selber, wo bin ich's? Und hoffnungsvoll und zuversichtlich haben wir aber auch all die Liedzeilen im Ohr, die von dieser Hoffnung singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Vertreib das Dunkel unserer Nacht durch deines klares Lichtes Pracht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Oder auch etwas moderner. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Komm, komm, du Sohn des Höchsten, komm herab, zerreiß die Finsternis. Und wir stimmen jetzt mit dem Herzen ein in das Lied: Ja, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, ob als Petrus, als Johannes oder auch als Judas. Zu Jesus können wir kommen, in Licht und Dunkelheit. Er kann's hell machen. Amen.